NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend Andreas Burmann. Populismus, das war wohl das Schlagwort des vergangenen Jahres, ja vielleicht auch der Jahre. Populismus aller Orten in den USA, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, in Österreich und auch in Deutschland mit der AfD. Wir fragen heute Abend, woher dieses Aufkeimen des Populismus? Welche Strategien verfolgen eigentlich die Populisten und welches Ziel haben sie? Und natürlich die entscheidende Frage, warum folgen viele Bürger den Populisten? Was meinen Sie? Warum sind Populisten so erfolgreich? Und was sagen Sie zu den Populisten? 0800 441 777.
Ich glaube, weil die aktuelle Politik einfach keine Antworten hat. Dass man keine Lösungen hat für Integration, für wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Und auch das Thema Sicherheit natürlich. Und das können halt einfach Kräfte, die das mit Populismus drauf anlegen, halt einfach ausnutzen. Und dadurch erstarken solche Richtungen natürlich.
Dass es einfach Ängste sind, die Menschen befällt. Vielleicht kann man das manchmal gar nicht so in Worte fassen. Das ist einfach ein Gefühl, was die meisten oder viele haben.
Das ist irgendwo immer das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich ja in großen Abständen. Dann kommen irgendwelche Leute, die sagen, mit uns wird alles besser und wir drehen alles wieder zurück. Wir schmeißen die Ausländer raus und dies und das. Diese klassischen Parolen. Und dann rennen die Leute dahin, ohne sich Gedanken zu machen, dass dahinter eigentlich gar kein vernünftiges Programm steckt, sondern einfach nur irgendwelche Schlagworte. Und dann geht das los.
Also es ist besorgniserregend, aber man sollte sich keine Sorgen machen. Das muss eine Demokratie ja aushalten können.
Irgendwie glaube ich noch immer an die demokratischen Kräfte, weil die hier in Deutschland so sehr verwurzelt sind durch unsere Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz ist es ja unaufhörlich am Kommen, nicht? Also Polen ist ja überall. Und ich glaube immer, dass wir unseren Kindern das gut genug mitgegeben haben, dass die Demokratie ein ganz hohes Gut ist. Und ich habe irgendwie so ein Vertrauen darauf.
Auch darüber wollen wir reden, ob die Demokratie gefährdet ist durch die Populisten. Das waren erste Stimmen gesammelt von Thomas Sambol. Und die Frage, die wir Ihnen stellen, was sagen Sie zu den Populisten? Wie reagieren Sie auf diese und was meinen Sie, was ist das Ziel der Populisten? 0800 441 777. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung, vielleicht auch Ihre Fragen und vielleicht auch Ihre Sympathiekundgebungen. All das ist möglich. 0800 441 777. Professor Dr. Wilhelm Heidmeier ist Soziologe, Erziehungswissenschaftler und Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld an der Uni. Guten Abend, Herr Heidmeier.
Guten Abend.
Herr Heidmeier, ich habe mal im Duden geguckt, das machen Moderatoren in der Sendungsvorbereitung. Da steht dann, Populismus ist eine volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Da steht nichts von politischer Richtung. Heißt das, dass Populismus weder Parteien noch Personen gebunden ist?
Ja, nun, das ist ein sehr breites Verständnis von Populismus. Und es gibt natürlich Bewegungen auch im linken Spektrum und auch im rechten Spektrum, die mit solchen Dingen operieren. Außerdem ist Populismus keine neue Erscheinung. Mhm. Also in Südamerika, in Argentinien, Peron und so weiter, das hat es lange schon gegeben. Das Erstaunliche oder Überraschende oder auch wenig Überraschende ist, wie sich das nun sehr schnell ausbreitet, auch gerade in Europa.
Darüber wollen wir reden, warum sich das ausbreitet und wie sehr. Und wir wollen gleich nochmal klären, warum es der Rechtspopulismus ist, mit dem wir es zu tun haben. Mitdiskutieren wird auch Professor Dr. Walter Oetsch. Er ist Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte an der Cassanus-Hochschule. Guten Abend, Herr Oetsch.
Guten Abend.
Herr Oetsch, auch an Sie die Frage, ist Populismus für Sie weder Parteien noch Personen gebunden?
In einer gewissen Weise ist das richtig. Ich denke, das grundlegendste Verständnis für mich ist, auf die Vorstellungsebene zu gehen und zu behaupten oder zu sagen oder zu abzuleiten, dass Populisten ein grundlegendes Bild über die Gesellschaft besitzen, die in zwei Teile gespalten ist. Es gibt nur zwei Gruppen. Das sind die Wir, zum Beispiel das Volk, und auf der anderen Seite gibt es die anderen, zum Beispiel die Elite. Und die, wir haben einen Volkswillen, der durch einen Volksführer oder einen Volksverführer ausgedrückt wird. Und für mich ist das das Zentrale, das heißt auf einer Vorstellungsebene. Und das kann jetzt durch ganz, ganz unterschiedliche kulturell, politisch, gesellschaftlich geformte Geprägungen ausgearbeitet werden. Und das können wir identifizieren bei Trump, das können wir identifizieren bei Le Pen, das können wir bei der AfD identifizieren, bei der FPÖ, bei Viktor Orban und so weiter. Das ist das Gemeinsame.
Also die Polarisierung.
Das ist auch
die Polarisierung.
Und das ist das Gefährliche, das ist auch das Demokratiegefährliche.
Gut, lassen Sie über uns die Polarisierung nachher nochmal reden. Es gibt ja noch andere Pole als wir und die anderen. Welche Pole das womöglich in Deutschland sind? Herr Heidmeier, Sie haben das schon angesprochen. Es ist der Rechtspopulismus, den wir in Europa wahrnehmen, egal ob in Ungarn oder in Polen oder in Frankreich oder in Österreich. Warum glauben Sie, ist es der Rechtspopulismus, der gerade in Europa so aufkeimt?
Nun, Herr Kollege Oetsch hat das ja schon angesprochen. Es gibt bestimmte Gesellschaftsbilder und ich spreche da von dichotomischen Gesellschaftsbildern.
Das heißt?
Nämlich Volk gegen Elite, Überlegenheit versus Unterlegenheit, geschlossene versus offene Gesellschaften. Und so geht das weiter. Wir gegen die, ist das ja schon erwähnt worden. Und dann auch Homogenität eines Volkes versus Heterogenität. Und dann sind wir schon wieder bei diesem dichotomischen Bild drinnen und draußen. Mhm. Und wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und diese polarisierenden Gesellschaftsbilder münden an vielen Stellen in Entweder-Oder-Konflikte. Und das ist auch das Gefährliche daran. Und insofern gibt es eine ganze Reihe von sehr problematischen Aspekten. Und eine der Befragten im Vorspann hat ja schon darauf hingewiesen, dass Ängste dazugehören und es wird mit Angst Politik gemacht gegen diejenigen, die dann nicht dazugehören sollen.
Nun ist es aber so, dass ja die sogenannten etablierten Parteien, wenn man sie so nennen will, auch polarisieren. Herr Oetsch, mit welchen rhetorischen Mitteln, Sie haben Ihr Buch genannt, Populismus für Anfänger, Anleitung zur Volksverführung, mit welchen Mitteln verführen denn Populisten?
Na, darf ich noch mal ganz kurz diese Dichotomie betonen? Natürlich brauche ich immer eine Polarisierung, ich brauche immer eine Abgrenzung. Ich muss sagen, meine Partei steht für das und das ist das Gute und die anderen Parteien stehen für das und das ist das Schlechte. Das heißt, es geht um den Grad der Dichotomie. Das heißt, wie weit diese beiden Gruppen voneinander unterschieden sind. Und jetzt haben wir eine Vorlage, da können wir jetzt sozusagen harmlose Vorgänge beschreiben. Wir sind ja auch Populisten im Alltag, wenn wir mit dem Chef streiten und wenn wir eine Polarisierung machen, bis hin zu den schlimmsten Formen im Nationalsozialismus, wo dann die anderen überhaupt nicht mehr als Menschen mit irgendwelchen Rechten betrachtet werden, die man einfach ohne einen Gewissensbiss vernichten kann. Das heißt, es geht um den Grad der Intensität und in dieser Gegenüberstellung, das ist auch schon angesprochen, gibt es drei wichtige Diskurse, nämlich einen Moraldiskurs. Wir sind die Guten, dort sind die Bösen, und zwar ausschließlich. Zweitens einen Wahrheitsdiskurs. Bei uns ist die Wahrheit gepachtet und dort drüben ist Fake News und einen Opfer-Täter-Diskurs. Und in dieser Vermischung, ja, das ist genau das Gefährliche, habe ich eine Komplexitätsreduktion. Der Überschrift zu Ihrer Sendung heißt, ist die Welt zu komplex geworden.
Dazu kommen wir
es
noch.
Ist eine es ist eine Komplexitätsreduktion. Vorgänge, die zum Beispiel wie die Wirtschaftskrise, längerfristige Vorgänge in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, die besorgniserregend sind, die nicht erklärt werden durch die Politik, bekommen auf einmal eine Scheindeutung. Und das ist das, was das für viele Leute attraktiv macht.
Lassen Sie die Analyse noch mal einen Moment zurückstellen. Ich fand das hochinteressant, was Sie gesagt haben, nämlich einerseits Gut-Böse, auf der anderen Seite Opfer-Täter. Und was war das Dritte? Wahrheit, Unwahrheit.
Wahrheitsdiskurs.
Wahrheitsdiskurs, genau. 0800 441777. Wir reden heute Abend über den Populismus und fragen, warum ist er so erfolgreich? Was ist Ihre Meinung? Was nehmen Sie wahr? Und wenn Sie hören, es geht hier um Polarisierung, auf der einen Seite diejenigen, die meinen, wir haben Recht Und auf der anderen Seite, um Donald Trump zu zitieren, das Establishment, Ihre Meinung interessiert uns. 08000 441 777. Meine Frage nochmal an Sie, Herr Oetsch. Sie haben Ihr Buch genannt im Untertitel Anleitung zur Volksverführung. Was sind denn die Techniken der Verführung von Populisten?
Ja, wir haben hier eine Reihe von ungefähr 70 kommunikative Muster beschrieben, wie zum Beispiel eben immer diese Dichotomisierung oder zum Beispiel jeden Sachdiskurs immer zu übertragen auf einen persönlichen Diskurs, auf einen persönlichen Angriff.
Machen Sie es mal konkret. Wir haben in Deutschland gerade die Nachricht von Frau von Storch. Ist das das, was Sie meinen? Die sagt, in Köln hat die Polizei auf Arabisch getwittert. Und sie beklagt sich darüber?
Na, das ist eher wieder Opfer-Täter-Diskurs oder so irgendwie. Das heißt sozusagen, es gibt eine verordnete Meinung und ich muss mich dagegen stellen und ich bin der Ausdruck des Volkswillens und da muss ich dagegen sein. Das heißt, es ist immer die Übersetzung in dieses dichotome Bild. Oder zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jemand von der AfD wäre und sie würden mir eine kritische Frage stellen, dann würde ich die kritische Frage nicht beantworten, sondern würde ich ihnen sagen, ja, Sie als Vertreter irgendwie einer medial verordneten Öffentlichkeit als Fake News Produzent müssen genau deswegen kritische Fragen stellen, weil sie der Auftraggeber sind von irgend so jemandem. Damit ist die Inhaltsebene weg, das ist ein guter Trick, und wir sind auf der persönlichen Ebene, und wenn Sie sich jetzt anfangen würden zu verteidigen, wortrecht, dann sind Sie in einer Schieflage. Und ich hätte dann einen kommunikativen Vorteil.
Ja, kann ich kurz einhaken an der Stelle, auch mit Blick auf das, was heute passiert ist mit Frau von Storch und Frau Weidel. Das ist ja genau dieser Punkt, das, was wir gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen. Das heißt, es werden Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit und unabhängig von ihrem individuellen Verhalten in diese Abwertung und Diskriminierung hineingestoßen. Und das ist ein Mechanismus, der in der Bevölkerung, in Teilen der Bevölkerung durchaus ankommt. Das Zweite ist, das hat Oetsch schon erwähnt, das ist die Opferrolle, auch ein sehr wirkungsvoller Mechanismus, der übrigens universell ist. Der funktioniert in der Ehe, der funktioniert in anderen Gruppen. Das bedeutet, wenn ich mich als Opfer darstellen kann, erreiche ich so etwas wie einen moralischen Vorsprung, weil ich eben Opfer bin. Und das legitimiert auch dazu, Grenzen zu überschreiten. Denn ich befinde mich ja per Definition in einer besonderen angeblichen Notwehrsituation. Und so gibt es andere Mechanismen noch weiter, die Emotionalisierung gesellschaftlicher Probleme. Das heißt, der Rechtspopulismus ist angewiesen auf emotional ausbeutbare Signalereignisse. Nehmen Sie das Beispiel Köln in der Silvesternacht oder auch andere Ereignisse. Es muss eine Emotionalisierung herbeigeführt werden, und ein wichtiger Mechanismus ist auch jetzt bezogen auf die deutsche Situation die Herausstellung des Deutschseins. Und das wird ja immer wieder hervorgehoben von Herrn Gauland und auch anderen. Wir holen uns unser Land zurück. Also wir sind Opfer von irgendwem und wir holen uns unser Land zurück. Und das heißt Deutschland zuerst oder wie auch immer. Also das sind solche Mechanismen, die vor allem im Hintergrund auch die Kategorie der Kontrolle haben. Rechtspopulisten sind sehr stark auf ein Kontrollparadigma, also alles unter Kontrolle zu finden. Und das ist eine Antwort darauf, dass tatsächlich zahlreiche Menschen den Eindruck haben, sie litten unter Kontrollverlust über ihre eigene Situation im Zuge von Globalisierung und dergleichen.
Das sind schon gewichtige Begriffe wie Emotionen und Kontrollverlust. Die können wir nachher nochmal erörtern. Ich würde jetzt gerne einen Hörer hinzuziehen. Wir haben heute Abend das Thema der Erfolg des Populismus, 08000 441 777. Die Frage an Sie, wie nehmen Sie das wahr? Was halten Sie von den Populisten und wo denken Sie, ja, Die sagen die richtigen Dinge, aber folgen, da sind sie unsicher. 08000 441 777. Guten Abend, Herr Clausen aus Bremen.
Ja, guten Abend in die Runde. So, der Herr Oetsch hat ein sehr interessantes Wort gerade gesagt zum Schluss. Kontrollverlust. Ja, wie zufällig lese ich gerade ein Buch, das heißt Kontrollverlust. Und das geht um dieses Thema. Ansonsten kann ich dem Herrn Oetsch überhaupt nicht zustimmen.
Um das zu korrigieren, es war Herr Heidmeier, aber inhaltlich macht das nichts.
War das Herr Heidmeier? Ja, okay. Ja.
Sagen Sie doch mal, Herr Clausen, was ist Ihre Position? Worauf führen Sie den Erfolg der Populisten zurück?
Ja, was erwarten die Wähler von Rechtspopulisten wie Trump oder Kurz mit ihren scheinbar einfachen Erklärungen in einer immer komplexeren Welt? Vorweg möchte ich schicken, nach meiner Definition gibt es keinen Rechtspopulismus. Das ist rein ein Kampfbegriff aus dem linken Lager oder aus dem Propagandaministerium, um Andersdenkende wirkungsvoll abzubügeln.
Wer ist das linke Lager und wer ist das Propagandaministerium?
Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Es gibt überhaupt keine Linksextremisten mehr, keine Linksradikalen und es gibt auch keine Linkspopulisten. Und alles, was vom Mainstream von CDU, SPD, Grüne, Linke momentan abweicht, wird rigoros als Rechtspopulisten bezeichnet. Letztendlich, das, was man heute als Rechtspopulist bezeichnet, war früher noch CDU und CSU. Gut. Merkel hat ja nur einen Schwenk nach links gemacht, dass sie auf Augenhöhe mit den Grünen und den Linken ist.
Herr Clausen, lassen Sie uns jetzt nicht die bundespolitische Parteienlandschaft analysieren, wer da wo rechts und wo links steht. Ich finde zwei Sätze an Ihrer Aussage interessant. Der erste Satz ist, Ihrer Meinung nach gibt es keine Rechtspopulisten. Und andererseits sind es Rechtspopulisten all die, die von den etablierten Parteien abweichen. Herr Oetsch, zu der ersten Frage. Kann man die These vertreten, es gibt gar keine Rechtspopulisten, das sei ein Kampfbegriff?
Naja, wir haben in unserem Buch dieses Bild gehabt, wir und die anderen. Und das ist natürlich, das muss man beweisen, dass das so ist. Und das kann man diskursiv genau zeigen. Man kann Reden analysieren, man kann zum Beispiel in Österreich Wahlplakate analysieren, wo genau das gezeigt wird. Das heißt, wir haben hier ein ganz klares empirisches Kriterium und anhand dieses empirischen Kriteriums können wir analysieren, Rechtspopulismus wie Linkspopulismus, also das geht genauso, und nach dem Kriterium kann man zuordnen. Und wenn dann gesagt wird, ja, es gibt ein Propagandaministerium, es gibt ein Mainstream, es gibt die Elite, und wenn man die Leute, die das analysieren, empirisch geerdet, genau da hineinstellen, dann wendet man ja auch genau dieses Denken, das hier kritisiert wird, auf uns selbst an. Und natürlich, man kann das jetzt nur thematisieren und man braucht sich hier auch gar nicht zu verteidigen. Mhm. Und wenn so ein Denken vorherrschend ist, ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt miteinander sinnvoll bezogen reden zu können.
Der zweite Aspekt von Herrn Clausen war, er nimmt wahr, in unserer Gesellschaft alles das, was nicht politisch, sagen wir mal, akzeptiert ist, Herr Heidmeier, wird sofort in die rechtspopulistische Ecke gestellt. Ist da was dran?
Also ich bin mit dem Hörer überhaupt nicht einverstanden. Wir haben seit 2000 ab 2002 regelmäßig Bevölkerungsbefragungen durchgeführt, repräsentative Bevölkerungsbefragungen und auch zu war das für uns noch Rechtspopulismus mit den Kriterien Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und autoritäre Aggression, also gegen Minderheiten ganz hart vorzugehen. Und auf der Basis dieser Kriterien gab es 2002 bereits eine Bevölkerungsgruppe von 20%, die diesen Kriterien voll zugestimmt haben. Also diese Art von Abwertung von Gruppen kann man ja anders nicht bezeichnen. Im Übrigen hat er ein gutes Stichwort gegeben, Rechtspopulismus gibt es nicht. Ich bin übrigens auch der Ansicht, dass Rechtspopulismus eine Verharmlosung dessen ist, was derzeit in Deutschland abläuft. Ich nenne das autoritären Nationalradikalismus.
Was ist das? Was verstehen Sie darunter?
Ja, das sind, dazu gehören natürlich mehrere Kriterien. Das Autoritäre ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass alles möglichst unter Kontrolle, unter rigide Führung gebracht werden soll. Das Nationale ist die außerordentlich hochgestemmte Bestimmung des deutschen Volkes, Deutschland zuerst, wir holen uns unser Land zurück. Und das Radikale wird auch dadurch bestimmt, dass man so tut, als könne man so schnell die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie vom Tisch ziehen. Und das sind ja, und diese Dinge kann man ja belegen in den Äußerungen der führenden Leute, dass nicht alle Menschen, die die AfD beispielsweise gewählt haben, so denken müssen, das ist eine andere Frage. Aber die Eliten innerhalb der AfD, die machen doch das Kriterium
aus. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Umfrage ganz kurz, Herr Heidmeier, bevor der nächste Hörer das Wort hat. Es wird ja oft der Rechtspopulismus verbunden mit der Flüchtlingsdebatte und der Flüchtlingsfrage. Ist da eine Verbindung oder ist die Flüchtlingsfrage nur, sagen wir mal, eine Anfeuerung des Rechtspopulismus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Flüchtlingsbewegung ist nicht Ursache der Entwicklung des Rechtspopulismus oder wie man das nennt, denn sondern eher ein Beschleunigungsfaktor. Und auch die, Herr Gauland hat gesagt, die Flüchtlingsbewegung war gewissermaßen ein Geschenk für uns, damals nach der Aufspaltung. Und innerhalb dieses Bevölkerungssegmentes, was diesen von mir genannten Einstellungsmustern zustimmt, hatte es nach der Finanzkrise, und darauf müssen wir auch noch kommen, nämlich die gesellschaftlichen Entwicklungen, sodass man den Rechtspopulismus nicht einfach aus einer defekten Demokratie sozusagen erklären kann, mit Missständen im Parteiensystem oder was auch immer, sondern ich wollte damit nur sagen, nach der Finanzkrise hat sich dieses Einstellungssyndrom in der Gesellschaft stark radikalisiert, und zwar bevor die Bewegung Pegida in Dresden überhaupt vorhanden war und auch bevor die AfD nach der Spaltung und in ihrer jetzigen Formation aufgetreten ist. Das heißt, man musste das nur entsprechend wahrnehmen, was aber die etablierten Parteien überhaupt nicht getan haben.
Lassen Sie uns gleich nochmal die ökonomische Frage, sprich die wirtschaftlichen Motive, vertiefen, Herr Oetsch. Vorher hat Holger Eichner aus Hamburg das Wort. Guten Abend, Herr Eichner.
Guten Abend in die Runde. Danke, dass ich dazukommen darf. Ich fange mal ganz einfach an mit meinen persönlichen Erlebnissen. Ich höre jetzt im Radio, also ich habe kein Fernsehen, ich habe nur Radio, und Radio hören ist ganz toll. Also ich habe mir das Fernsehen so abgewöhnt, aber das nur nebenbei. Ich habe da jetzt ein paar Sätze eben im Ohr von der CSU, die den Vorschlag gemacht hat. Da habe ich gehört, die wollen die Sozialbeiträge wollen sie runterschrauben. Es soll da kein Geld mehr groß ausgezahlt werden. Es soll mehr Sachleistungen an die Flüchtlinge also ausgegeben werden, meinetwegen Brot und Butter und so weiter, und keine 10 Euro mehr. Und schon bin ich hellhörig geworden. Das ist ein bestimmter Grad von Populismus, der da an mich, an Zuhörer gesendet worden ist. Da werde ich hellhörig. Was? Die kriegen kein Geld mehr reingestopft. Die sollen jetzt ihre Ration Butter und Brot kriegen, und dann sollen die damit zufrieden sein, die Flüchtlinge zum Beispiel. Und
Herr Eichner, lassen Sie uns den Aspekt mal nehmen, weil das ist interessant, was Sie sagen. Und da verbirgt sich die Frage dahinter an Herrn Oetsch. Ist es so, dass in Wahlkampf-, Sondierungs-, Koalitionszeiten, wo Parteien sich profilieren müssen, dass da auch ja populistische Strategien angewandt werden?
Wir haben das jetzt in Österreich in dem laufenden Wahlkampf zuhauf gehabt. Also das Besorgniserregende war, dass eben die konservative Partei in Österreich, die Österreichische Volkspartei, de facto die Haltung zu den Flüchtlingen der Freiheitlichen Partei übernommen hat. Und die Flüchtlinge wurden als Sündenböcke für alles ausgebaut. Die Finanzierung des Sozialstaates ist gefährdet wegen den Flüchtlingen. die Beschäftigungsprobleme gibt es wegen den Flüchtlingen, Kriminalität gibt es wegen den Flüchtlingen und so weiter.
Lassen wir die Flüchtlingsfrage mal außen vor. Grundsätzlich agieren Politiker populistisch, wenn sie sich im Wahlkampfmodus befinden?
Das muss nicht sein. Ich muss ja keine Dämonisierung machen. Ich muss ja keine Sündenböcke machen. Man könnte ja auch viel mehr über strukturelle Probleme reden. Man könnte ja auch über die Klimakrise reden. Man könnte ja auch reden, was wird die Digitalisierung in der Arbeitswelt bewirken und solche Zukunftsfragen, die ja manche Leute ja auch beunruhigen. Ja.
Herr Heidmeier,
darf ich noch ganz kurz, ich würde die Frage nach den Ursachen, würde ich so ähnlich wie der Herr Heidmeier in drei Teile teilen. Ich würde sagen, es gibt längerfristige Entwicklungen im Wirtschaftssystem, im Sozialsystem, die es plausibel machen, dass die Ängste ganz, ganz langsam steigen. Dann gibt es mittelfristige Ereignisse. Das Wichtige ist Finanzkrise 2008, Wirtschaftskrise 2009 und speziell die politischen Reaktionen. Und dann würde ich auch genauso sagen, wie das der Herr Heidmeier gesagt hat, es gibt kurzfristige Auslöser. Kurzfristige Auslöser ist Zustrom von Asylsuchenden 2015 und dann auch Terrorattentate.
Mhm. Herr Heidmeier, kommen wir mal kurz auf die Finanzkrise bzw. den wirtschaftlichen Hintergrund. Heißt das, dass Populismus den Nährboden dort findet, wo es Menschen gibt, was wir ja auch in den US-Wahlen gehört haben, die abgehängt sind, die Vergessenen sind? Ist das der Nährboden für Populismus?
Ja, es geht sogar noch weiter, denn wir haben es ja in den letzten 2-3 Jahrzehnten mit einem autoritären Kapitalismus zu tun, der alle seine Prämissen durchsetzen konnte, also einen Kontrollgewinn und auf der anderen Seite nationalstaatliche Politik mit einem Kontrollverlust.
Was heißt autoritärer Kapitalismus? Was ist das?
Das derzeitige Wirtschaftssystem alle seine Forderungen durchsetzen kann, ohne dass die nationalstaatliche Politik an vielen Stellen etwas dagegen setzen kann. Und das hat Folgen auch in der Bevölkerung, dass so etwas wie Demokratieentleerung stattgefunden hat. Der Apparat läuft weiter wie geschmiert, aber die Vertrauensverluste sind erheblich. Und damit hängt auch zusammen, dass Gruppen in der Bevölkerung sich nicht wahrgenommen fühlen. Und das ist eine Form von politischer Desintegration. Denn Sie wissen ja, wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Und das lassen sich Teile der Bevölkerung dann nicht gefallen. Und diese Kombination von ökonomischen Faktoren, politischen Faktoren wie Demokratieentleerung, so nenne ich das, und auch bestimmte Formen von sozialer Desintegration, das heißt die Ängste, ob man seinen Status halten kann, nehmen, glaube ich, zu. Und in diesen Wechselwirkungen, da ist der eigentliche Punkt, sonst könnte man sich nicht erklären, warum diese Einstellungsmuster vor Pegida und vor der AfD in ihrer jetzigen Formation in der Gesellschaft verfügbar waren und sich in bestimmter Weise auch radikalisiert haben. Wir können das in dieser Langzeituntersuchung nachweisen, das ist ja auch alles publiziert, aber auch da hat die etablierte Politik kaum zugehört, interessierte die alles nicht.
In der Info, Sie hören die Redezeit und wir reden heute Abend über die Frage der Erfolg des Populismus. Worauf führen Sie den zurück und wie erleben Sie den Populismus in Deutschland? 0800 441777. Guten Abend, Herr Schamai aus Hamburg.
Guten Abend in die Runde. Ich habe eine Gedanke, die ich so ausführen will, und zwar, die Politiker sind ja nichts anderes als die Bediener des Volkes. Wenn das Volk aus dem unten heraus sagt, ich will das gar nicht mal großartig irgendwelche Volksstamm nennen, die kriegen alles und wir kriegen nichts, und irgendwann aus der Bevölkerung heraus kristallisiert sich eine Partei heraus, die sagt uns nach, ihr bekommt alles das, was ihr als momentan verlangt. Und das ist momentan ja so, dass in Österreich, in ganz Europa momentan ja höchstwahrscheinlich eine in Anführungsstrichen Modeerscheinung ist. Und das sieht man ja auch gerade in Amerika mit Donald Trump, der versprochen hat, denn ich bediene das, was ich versprochen habe, und hält medienwirksam alles das, was er da versprochen hat, einfach mit Unterschriften in die Kamera, so nach dem Motto, seht ihr, ihr wollt das und ich habe geliefert. Mhm. Und das ist das für mich, was ich war in Ihrer Runde fragen will, ist ja Folgendes: Ist das nun mal eine Zeiterscheinung oder ist das so, dass die etablierten Parteien auch die Bediener des Volkes, dass sie von unten deren Themen wieder annehmen müssen?
Das ist für das mich sehr wichtig. Ja, das ist eine wunderbare Frage, Herr Schamai. Und ich würde die Frage gerne erstmal an Herrn Heidmeier stellen. Ist es tatsächlich so, dass es eine Zeiterscheinung ist?
Also ich halte das nicht für eine Zeiterscheinung, denn die Entwicklung des Zurückkommens des Autoritären ist ja schon eine ganze Zeit auf dem Weg. Und es ist ein Mythos. Das heißt, es wird gesagt, ja, das verschwindet, wenn wir uns nur um die Menschen kümmern. Nein, das geht sehr viel tiefer. Das ist keine Modeerscheinung und das wird uns auch lange erhalten bleiben. Und vor dem Hintergrund muss man auch sagen, dass wir es im Grunde mit einer dreifachen Integrationsaufgabe zu tun haben. Häufig wird Integration für Flüchtlinge oder für Migranten reserviert. Nein, das ist empirisch nicht hinreichend. Auch ein Teil der einheimischen Bevölkerung ist nicht integriert. Da muss man natürlich sagen, was heißt das? Das heißt, ein Teil hat keine Zugänge zum Arbeitsmarkt beziehungsweise jetzt neuerdings zum Wohnungsmarkt oder ist bedroht davon. Und diese Integration ist immer auch mit den Möglichkeiten von Anerkennung verbunden. Das heißt, habe ich einen Job, bekomme ich Anerkennung. Werde ich im politischen System wahrgenommen von der Politik, erhalte ich auch Anerkennung als moralische Anerkennung als Bürger und dergleichen mehr. Und an dieser Stelle gibt es in der Tat auch Menschen, die kaum Anerkennungsressourcen haben und die auch übersehen werden.
Aber das bedeutet doch, wenn ich die Frage an Herrn Oetsch stellen darf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man sagen, dass die etablierten Parteien oder die etablierten Politiker Menschen vergessen haben und dadurch, dass es die Populisten gibt, wachen eventuell die etablierten Parteien auf und bekommen zu hören, was sie versäumt haben, Herr Oetsch?
Na, das wäre die Hoffnung. Das kann passieren, aber es gibt nicht sehr viel Anzeichen. Vielleicht kann ich denke, es ist ganz, ganz wichtig nachzudenken, ob es sozioökonomische Ursachen gibt. Und einiges ist ja schon angesprochen worden. Vielleicht darf ich als Ökonom noch zwei Aspekte reinbringen. Das erste ist zum Beispiel, in den USA sinken seit den 70er Jahren die Reallöhne. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Arbeitsproduktivität steigt immer. Unternehmen stehen unter einem Kostendruck. Meistens erhöhen sie die Arbeitsproduktivität. Wenn die Reallöhne nicht steigen, dann bedeutet es, dass die strukturelle Lohnquote sinkt. Und diesen Vorgang haben wir in vielen, vielen Ländern. Das heißt, die relative Position von Angestellten und Arbeitern sinkt. Und das Zweite ist, was überhaupt nicht thematisiert wird oder was wenig thematisiert wird, ist dieser Wechsel in der Qualität von Arbeitsverhältnissen, den viele, viele Leute real erleben und der politisch nicht thematisiert wird.
Sie meinen prekäre Arbeitsplätze?
Prekäre, working poor, der Druck steigt. Also ich rede mit vielen, vielen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Ich frage sie, wie sie die Verschiebungen in der letzten 10 Jahre beschrieben haben. Die beschreiben das hier. In Deutschland haben sie Hartz IV und soziale Integration hat mit Qualität von Arbeitsverhältnissen zu tun. Und das ist eine langfristige Ursache, das geht so ganz, ganz langsam. Der Ausdruck dessen ist, dass die Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit steigt. Und wenn das so steigt, ich habe so ein Bild, ist, dann wird das soziale Kit dünner und irgendwo gibt es Bruchstellen. Und eine dieser Bruchstellen ist dann die politische Bruchstelle.
Ich würde das gerne noch ergänzen. Ja. Also Herr Oetsch hat völlig recht, dass auch derzeit in der politischen Kommunikation immer davon gesprochen wird, wir haben fast bald Vollbeschäftigung. Also mit der Statistik werden die prekären Arbeitsverhältnisse, die Qualität der Arbeit verdeckt. Und Statistik kommt gegen Erfahrung oder Wahrnehmung oder Ängsten überhaupt nicht an. Und von daher sitzt da einiges an explosivem Material, wenn sich Politik nicht umstellt und von der reinen Statistik nicht zur Qualität von Arbeit übergeht und die thematisiert, da hat er völlig recht. Und ein Satz noch, jede Ungleichheit, das hat Herr Scher auch angesprochen, jede Ungleichheit zersetzt Gesellschaften. Das kann man in internationalen Vergleichen sehen und diese Ungleichheit nimmt ja auch nun zu. Und mit der Ungleichheit kommt auch die Ungleichwertigkeit.
Meine Herren,
Ungleichwertigkeit der Menschen, die in diesem System dann leben.
Sie sind mir nicht böse, wenn ich noch einen Hörer hinzuziehe, nämlich Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. In der Anmoderation hatten Sie erklärt, dass die Populisten keine Lösungskonzepte hätten. Zu den Populisten zählt ja nicht nur die AfD, sondern als nicht regierungsfähig, also auch populistisch, wird ja auch die Linke diffamiert. Und Frau Merkel hat mehrfach bewiesen, dass ihre immer als alternativlosen Entscheidungen völlig plan und sinnlos waren. Ich habe drei Beispiele.
Nehmen Sie das,
die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken führten zu Entschädigungszahlungen an Kraftwerksbetreiber und die Übernahme der meisten Kosten der Entsorgung für den Atommüll. Zweitens die Euro-Rettung. Die Nullzinspolitik führt zu einer Enteignung der Sparer und zu einem Zwang in Immobilienspekulationen, die langfristig schiefgehen.
Drittens?
Nein, das zweite ist noch nicht fertig. Der Aufkauf der Staatsanleihen, der Schuldenstaaten, des Euroraumes sowie die Aussetzung des Ausgleichs der Tatschetsalden führen zu einer von H.W. Sinn zum Beispiel in einem Buch veröffentlicht.
Herr Reifenberger, das ist nicht, Herr Reifenberger.
Zu einer Billion Schulden,
so, jetzt muss ich Sie jetzt
bezahlt werden.
Herr Reifenberger, jetzt unterbreche ich Sie. Sie müssen nicht laut werden.
Kontrollverlust bei Grenzöffnung. Ohne Fingerabdrücke 890.000 Personen mindestens reingelassen. 60% hatten keine Ausweispapiere, aber Smartphones bis zu 7-mal unter verschiedenen Identitäten.
So, Herr Reifenberger, jetzt haben Sie alles gesagt und jetzt nehme ich mir das Wort.
Bundeswehroffizier so. Franco Albrecht wurde als syrischer Asylant anerkannt.
So. Ein Moderator hat es nicht leicht mit Hörern, die anfangen zu schreien, weil sie ganz viel erzählen wollen. Aber Herr Reifenberger, ich tröste Sie, Sie haben einen interessanten Aspekt gesagt, nämlich, dass die Populisten von der Politik diffamiert werden. Und da knüpft sich die Frage an Herrn Heidmeier, ist es schlau, von den etablierten Parteien die Populisten zu diffamieren?
Na, natürlich ist das nicht schlau, denn wir waren ja schon bei diesem Opfermechanismus, der sehr wirkungsvoll ist und die führenden Eliten warten ja nur darauf, diesen Opferduktus heraufzubeschwören. Manchmal antworten sie darauf, weil einige der etablierten Parteien auf diese Falle reinfallen, sozusagen. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich dabei, das immer wieder anzustacheln, wie auch heute die ganze Diskussion um Frau von Storch und Frau Weidel sich gruppiert. Nein, der entscheidende Punkt ist, und Herr Oetsch hat das ja auch so ein bisschen angedeutet, es geht um eine Veränderung von Politik. Und würde ich ihm auch recht geben, es gibt nicht den Hinweis darauf, dass etwa massiv etwas an der Ungleichheitsentwicklung in dieser Gesellschaft passieren wird. Und das kann man dann, glaube ich, an den Reaktionen von Bevölkerungsgruppen dann sich ausmalen, was sich da möglicherweise entwickelt. Und dann sich ein Trostpflaster zusammenzuschnippeln nach dem Motto, das waren nur 13, oder 12,6%. Und da muss man einfach sagen, das ist jetzt die Wählerschaft. Die Einstellungsmuster, die dahinter liegen, die aber jetzt noch vagabundierend bei den Volksparteien oder fast Volksparteien sind, die sind ja viel größer. Also insofern ist das völlig unklug, da zu operieren. Und es gibt auch wissenschaftlich keine Belege dafür, wenn jetzt die CSU sich nach rechts entwickelt, dass das irgendeinen Effekt hat, einfach nach dem Motto, jetzt überreden wir die mal oder wir kümmern uns jetzt mal darum, aber die Politik eine ganz andere ist. Es sei denn, die Politik gegen Minderheiten, insbesondere dann natürlich gegen Flüchtlinge. Also wissenschaftlich gibt es überhaupt keinen Beleg, dass diese Anpassungsstrategien irgendeinen positiven Effekt für die offene Gesellschaft und für die liberale Demokratie hat.
Sie hören NDR Info mit der Redezeit und Sie hören, wir reden heute Abend über den Populismus und fragen, was sind die Ursachen dafür, was ist der Erfolg und auch wie reagieren Sie auf den Populismus? 0800 441777. Mario Segert aus Lindenberg. Guten Abend, Herr Segert.
Schönen guten Abend in die Runde.
Sie haben das gehört, ich wurde vorhin etwas streng, weil der Hörer sehr ausgiebig war, aber manchmal muss man auch ein bisschen.
Sie müssen keine Sorge haben. Ich bin von Grund auf Demokrat und ich höre mir das alles so an, aber trotzdem habe ich mir meine eigene Meinung gebildet. Und ich bin folgender Meinung: Populismus, den gibt es von allen Seiten, den gibt es von rechts, von links, auch aus der Mitte. Und wir sind momentan in einem Zeitpunkt angekommen, der mich so ganz schwer erinnert an eine Wirtschaftskrise von 1920, 30, wo die Nazi-Herrschaft geboren wurde in Deutschland. Und das hängt einfach bloß damit zusammen, dass man den Leuten keine Alternative angeboten hat. Wenn ich 12 Jahre von Merkel zurückblicke, die sich nach einer, zu meinem Empfinden, verlorenen Wahl hinstellt und sagt, sie wüsste nicht, was sie anders machen sollte, dann ist das eine Art von Populismus, wo ich sage, sie sitzt auf ihrem Thron und will uns damit sagen, dass sie alles richtig gemacht hat. So ist es aber nicht. Wir wissen, die mittleren Einkommen, die Arbeitnehmer, wir haben den zweithöchsten Steuersatz. Es wurden in früheren Jahren viele Fehler gemacht, was die EU betrifft. Der Bezug von Deutschland zur EU. Die Einführung des Euros. Keine demokratische Wahl. Es wurde im Parlament besprochen und beschlossen. Und jetzt haben wir den Salat. Wir müssen es ausbaden. Wir wissen, dass wir der Hauptnettozahler sind. Der Brexit kommt, die Engländer sind raus, die Skandinavier haben es anders gemacht, sie haben ihre Währung behalten. Das sind so Sachen, die irgendwann zum Verdruss führen.
Herr Segert, Sie haben begonnen mit dem historischen Vergleich. Sehen Sie eine Parallele zur Wirtschaftskrise vor dem Nationalsozialismus?
Ja, ich sehe das heute in dem Sinne, dass ich als normaler Arbeitnehmer mich abstrampeln kann. Und auch wenn ich jetzt ab Januar 1% weniger zur Rentenversicherung beitragen muss, weiß ich aber ganz genau, dass so Sachen wie zum Beispiel das Erneuerbare Energiegesetz, das hat mich so geschrippt, wenn ich daran denke, dass die etablierten grünen Politiker ein Trittin gesagt hat, das kostet uns nicht mehr wie eine Eiskugel, das ist nicht wahr. Mhm. So, dann hat mich eine demokratische Regierung, die damals die Gesetze beschlossen hat, belogen.
Und das führt sie das zu den Populisten?
Nein, das führt mich nicht zu den Populisten, aber das Argument der Populisten ist doch dann klar. Denn die machen die scharfen Aussagen und sagen, seht ihr, sie haben gesagt, so und so ist das, der Strom wird nicht mehr kosten wie der Eiskugel. Und was ist passiert? Der Strompreis ist, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, 80-90% gestiegen, seitdem wir die erneuerbaren Energiegesetze haben, die Windräder aufgebaut haben, die Landschaften dadurch natürlich, und es gab ja Alternativen, ne, davon abgesehen. Mhm. Und das, finde ich, hat die Politik auch gerade unter den 12 Jahren Merkel in den letzten Jahren natürlich falsch gemacht. Und wenn sich eine Frau Merkel heute hinstellt und sagt, sie wüsste nicht, was sie falsch gemacht hat, dann ist das doch gerade der Anschub für die Leute, die nur Kopfschütteln dastehen und sagen, was erzählt die Frau denn da? Wir wissen von einem Interview eines Herrn Dijsselbloem, ich glaube 1998 im Spiegel war es gewesen, was die EU betrifft. erstmal beschließen wir das in der EU und wenn die Leute protestieren, dann müssen wir mal gucken und wenn sie nicht protestieren, machen wir das durch.
Herr Segert, so, lassen Sie uns mal das Zitat nehmen, von was Sie zitiert haben von der Bundeskanzlerin. Sie wisse nicht, was sie hätte anders machen können oder was sie falsch gemacht hat. Wir haben das nicht im Original, aber der Sinn ist, glaube ich, erkannt. Ja. Herr Oetsch, ist das etwas, und auch Herrn Altmaier, ich fange mit Herrn Oetsch an, ist das etwas, wo man sagen kann, solche Aussagen führen Menschen dahin, sich populistischem Gedankengut zu nähern?
Ich denke, der Herr Segert hat einige gute Punkte angesprochen. Ich denke, ich würde auf jeden Fall die Finanzkrise 2008 und die Wirtschaftskrise 2009 betonen und auch die politischen Reaktionen. Die Politik hat die Krise nicht erklärt. Und dieser Vorgang wird medial auch wenig kommentiert und ich denke, der ist schon ganz wichtig. Jahrelang liest man in der Zeitung immer Krise, Krise, Krise. Die Krise raselt runter. Billionenrettungen, ich habe als Ökonom ja gar nicht gewusst, was eine Billion ist, jetzt weiß ich es. Und das heißt, wir leben in einer Krise, ja, und die Politik macht es nicht, dass sie eine einfache Erklärung, eine Narration, eine Geschichte, ein sinnvolles Ganzes gibt und auch erklärt, was die Ursachen ist, wer die Schuldigen ist und was man dagegen machen wird, dass das nicht mehr passieren kann. Und das kann ein dumpfes Gefühl in der Bevölkerung erzeugen. Ja, die Politik hat die Kontrolle verloren und wir müssen die Krise ausbaden. Und das stimmt ja in einer gewissen Weise. Und die offizielle Reaktion war ja dann ab 2009 und dann Eurokrise, Griechenlandkrise 2010, eben ein verschärftes Sparprogramm durchzuziehen. Und die Erzählung, die Narration, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, die ist durchgegangen. Und das schafft ein Gefühl von einer schlechten Zukunft, von Kontrollverlust und von Ängsten für die Zukunft. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung hat dann zu Recht das Gefühl, die Zukunft wird schlechter sein. Und das heißt, es geht darum, nicht von der Elite zu reden, das gibt es nicht, wie die Populisten das sagen, sondern Eliten, ganz spezifische Eliten zu kritisieren und die nicht unkritisch zu verteidigen, weil das ist Wasser auf diese einfache Komplexitätsreduktion, dass hier Sündenböcke dann genannt werden, genau für dieses dumpfe Gefühl. Aber das muss angesprochen werden.
Zweiter Aspekt,
oder sollte angesprochen werden.
Den wir nicht vergessen sollten, Herr Heidmaier, kurz, der Hörer hat die Parallele gezogen, es gibt historische Vorbilder. Man sagt so leichter her, die Geschichte wiederholt sich. Sehen Sie das so oder sehen Sie Parallelen?
Also das ist eine schwierige Frage, aber Geschichte in genau dieser Funktion, wie sie damals etwa zur NS-Zeit abgelaufen ist, wird sich nach meinem Dafürhalten nicht wiederholen. Nur andere Gefahren sind nicht weniger problematisch. Also die historische Faschismusdefinition, glaube ich, trägt heute nicht mehr. Wir haben es aber mit anderen Dingen zu tun. Denken Sie an die ganzen Überwachungsmechanismen, die laufen. Also mir liegt noch mal daran, auch in Anschluss an den Hörer, aber auch an Herrn Oetsch noch mal zu sagen, Populismus per se, sich überhaupt anzuhören und wahrzunehmen, was im Volk grummelt sozusagen, in der Gesellschaft grummelt, das ist ja zunächst mal sehr vernünftig. Das Problem ist nur, dass beim Rechtspopulismus alle Maßnahmen gegen die offene Gesellschaft und gegen die liberale Demokratie gerichtet sind. Und da werden dann die Kontrollverluste, die auch da sind, sowohl die individuellen Kontrollverlust, denn wir müssen uns ja eines klar machen, das Erfolgsmodell der alten Bundesrepublik als Aufstiegsgesellschaft ist weitgehend zu Ende. Das heißt, für einige geht es noch weiter bergauf mit dem Lebensstandard. Für andere aber gibt es inzwischen massive auch Abstiegsprozesse. Und da sucht man dann natürlich nach bestimmten Ankeridentitäten. Und das habe ich ja eingangs schon mal angedeutet, dann ist plötzlich das Deutschsein solch ein Identitätsanker, auf den dann die Rechtspopulisten hochstemmen, mit den ganzen Kategorien von homogenes Volk und Überlegenheit gegenüber den anderen und so weiter. Und das ist das, das ist eigentlich das Gefährliche, was der autoritäre Nationalradikalismus, so nenne ich das ja, derzeit in Deutschland abliefert.
Anke Bleche aus Westerstede, guten Abend, Frau. Nee, Bleche, guten Abend, Blecher. Frau Bleche. Ja, Blecher, okay, jetzt haben wir es richtig. Frau Blecher, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich wollte mal einen Gedanken in den Raum werfen, ist es vielleicht möglich, dass der Populismus, vorzugsweise der Rechtspopulismus, auch ein wenig die Ursache in der Überalterung der Gesellschaft hat? Ältere Menschen sind nicht mehr so flexibel im Kopf. Sie können sich die offene Gesellschaft gar nicht vorstellen. Und um es mal bildlich, bildlich auszudrücken, die Wirtschaftskrise, die Flüchtlinge, es wird jede Menge Geld gebraucht dafür. Und diese Herrschaften sind nicht mehr in der Lage, die Ärmel hochzukrempeln, in die Hände zu spucken und zu sagen, komm, das schaffen wir schon. Wir schieben ein paar Überstunden mehr, wir helfen, das Bruttosozialprodukt zu steigern und dann können wir das alles stemmen. Das alles nicht mehr möglich.
Weil aufgrund der Alterung der Gesellschaft, sagen Sie, Frau Blecher.
Ja.
Das ist eine konkrete Frage. Und Herr Heidmeier, wie sehen Sie das? Ist Rechtspopulismus oder Populismus eine Generationsfrage oder konkreter, wie Frau Blecher das wissen will? Hat es was mit der Alterung der Gesellschaft zu tun, dass der Populismus, der Rechtspopulismus so aufkeimt?
Ja, sie hat schon an manchen Stellen die Punkte erwischt. Wir haben ja diese großen Bevölkerungsbefragungen über die Zeit, über 10 Jahre jedes Jahr. Und da stellt sich in der Tat heraus, dass die über 65-Jährigen etwa bei dem, was wir gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen, also die Abwertung schwacher Gruppen in der Gesellschaft, da haben hat diese Altersgruppe, und ich kann das sagen mit 72, ich gehöre auch zu dieser Altersgruppe, haben die in der Tat höhere Werte, also stärkere Ablehnung von schwachen Gruppen, also von Flüchtlingen und so weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich die letzten Untersuchungen jetzt der Bundestagswahl ansieht, im Hinblick auf die AfD-Wähler zum Beispiel, da sind es aber eher die mittleren Altersgruppen, die dort gewählt haben, die also mitten im Berufsleben stehen. Die haben aber auch andere, möglicherweise andere Sorgen, nämlich auf der einen Seite im Hinblick auf ihre eigene Altersversicherung, das trifft ja die derzeit Älteren noch nicht, aber diejenigen, die jetzt im Berufsleben stehen, die haben schwierige Zeiten für ihre Altersvorsorge vor sich. Und auf der anderen Seite müssen sie auf ihre heranwachsenden Kinder achten. Was wird daraus im Hinblick auf die Konkurrenz und auf die nicht mehr so funktionierende Aufstiegsgesellschaft? Und da, glaube ich, muss man auch genau darauf achten. Und es sind ja auch nicht immer die schlecht Ausgebildeten, sondern da gibt es einen großen Anteil dessen, was ich rohe Bürgerlichkeit nenne, die dort diese Position vertreten.
Meine Herren, ganz kurz zum Schluss. Wir haben es mit Sondierungsverhandlungen zwischen CDU und SPD zu tun, womöglich mit Koalitionsverhandlungen, womöglich eine große Koalition. Und wir reden heute Abend über Populismus. Ist es möglich, dass diese Sondierungen, diese Verhandlungen und womöglich die große Koalition den Populismus befeuern, Herr Oetsch?
Das ist durchaus möglich. Ich vielleicht noch mal ganz kurz,
weil wir haben die Zeit läuft
zu den letzten Gedanken. Es geht um Zukunftsangst. Das hat ja auch die Frau Blecher angesprochen. Es geht auch für viele Leute um die Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Das heißt, es sind Leute, die vielleicht noch beschäftigt sind, die relativ reich sind im Vergleich zu anderen Ländern, aber die Angst haben um die Zukunft ihrer Kinder. Und diese Angst kann nur gebrochen werden, wenn die Politik dazu übergeht, einen Wettstreit über positive Zukunftsbilder zu entfachen. Wenn das die Große Koalition leisten könnte, ich glaube, sie wird es nicht können, dann könnte längerfristig den Rechtspopulisten das Wasser abgegraben werden. Und das bräuchten wir. Wir bräuchten einen klaren Blick auf die strukturellen Probleme, einen klaren Blick auf die großen Probleme und einen Wettstreit, ja, einen konservativen, progressiven, egal von verschiedenen Richtungen, um positive Zukunftslösungen. Und das sollte passieren. Und solange das nicht passiert, kann man diese Zukunftsangst nicht brechen.
Herr Heidmeier, ich gebe Ihnen noch 20 Sekunden zu der Frage, inwieweit spielt die Koalition eine Rolle, wenn wir über Populismus reden?
Ich würde mich Herrn Oetsch völlig anschließen. Wenn es keine konkurrierenden Zukunftskonzepte gibt, wird das ganz, ganz schwierig. Und mit einer kleinen, großen Koalition dürfte das noch schwieriger werden.
Hier machen wir einen Punkt. Weiterdenken ist erlaubt, weiterreden auch. Vielen Dank, Herr Heidmeier, nach Bielefeld und vielen Dank, Herr Oetsch, nach Linz. Das war die Redezeit zum Thema der Erfolg des Populismus. Und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über etwas, was Sie alle tun. Da bin ich ziemlich sicher. Sie sind alle im Internet unterwegs und wir fragen der gläserne Kunde, wie gut kennt uns Amazon und Co.? Wie gut kennen die uns, wenn wir dort einkaufen? Darüber reden wir morgen. Sie können jetzt schon schreiben, im Internet natürlich, ndr.de/redezeit. Oder morgen reden wir darüber, wie gut kennt uns Amazon und Co. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Wie immer einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.